Wir haben hier eine Gemeindefreizeit und eine von den Dingen, die uns wichtig sind, die wir auch gerne betonen, ist die Gnade Gottes. Das heißt, die Lehren der Gnade sind für uns wichtige Lehren. Und manch einer hat sicher auch in den vergangenen Jahren das eine oder andere Buch in die Hand genommen und darin gelesen, gerade auch vom 3L Verlag, Bücher, die rausgekommen sind. Da gibt es zum Beispiel das eine Buch, Die Lehren der Gnade von James Montgomery Boyce und Philip Ryken rausgebracht. Und der eine oder andere hat es studiert. Gibt dann auch viele andere Bücher noch, die da über dieses Thema etwas sagen. Manchmal kommt es wirklich vor, dass Geschwister, wenn sie über dieses Thema nachdenken und dann auch das eine oder andere erkennen und verstehen, dass sie glauben, dass sie nun auch die Gnade Gottes als solche erkannt haben. Und sicherlich ist es zum Teil wahr, aber nichtsdestotrotz ist es ein großer Unterschied, von der Gnade zu reden und aus der Gnade zu leben. Es ist ganz einfach, von der Gnade zu reden. Die 5 Punkte des Calvinismus, Tulip, wie sie ja dann auch im Englischen in Kurzform genannt werden, die totale Verdorbenheit des Menschen, die bedingungslose Erwählung, die unwiderstehliche Berufung, die begrenzte Sühnung und auch die Beharrung der Gläubigen. Vielleicht habe ich es jetzt nicht in der richtigen Reihenfolge alles gesagt, aber ganz egal. Man kann das wirklich gut lernen. Aber wenn jemand glaubt, nur weil er das gelernt hat, nun auch schon, er versteht aus der Gnade zu leben, ich glaube, dass der sicherlich im Laufe seiner Nachfolge und seines Lebens merkt an einem Punkt, das hoffe ich zumindest, dass das Wissen im Kopf eine Sache ist, aber das Leben Gottes in unserem Herzen, das ist manchmal dann noch was ganz anderes. Um das euch praktisch darzustellen, möchte ich heute Abend mal was machen, was ich normalerweise bei uns in der Gemeinde nur sehr selten mache, thematische Abend zu machen. Eigentlich bin ich jemand, der die Auslegungspredigt liebt und von daher kommt es bei mir sehr selten vor, dass ich auch in den Gottesdiensten Themen dran nehme. Aber heute Abend möchte ich das mal gerne mit uns gemeinsam machen und wir werden also unterschiedliche Bibelverse aufschlagen und sie sollen uns alle mit dem einen auch vertraut machen. Was heißt es eigentlich, von der Gnade zu reden und auch aus der Gnade zu leben? Zuerst ein paar negative Beispiele. Bitte versteht mich richtig, ich möchte euch nicht frustrieren. Das ist eigentlich ganz und gar nicht mein Anliegen. Aber ich möchte euch aufzeigen, dass in der Bibel es Beispiele gibt, wo Menschen von der Gnade reden, obwohl sie nicht aus der Gnade leben. Also das erste negative Beispiel hierzu. Wir werden nachher auch noch positive Beispiele hören. Aber zuerst einmal ein paar negative Beispiele. 1. Mose 27, Vers 20. Dort gehen wir mitten hinein in das Leben von dem Jakob. Und der Jakob, der wollte das Erstgeburtsrecht und das hat er dann auch sich wirklich mit List und Tücke ergaunert. Und danach hat er auch den Erstgeburtssegen sich ergaunert. Vor seinem Vater stehend wird er dann gefragt. Also der Isaak fragt ihn, 1. Mose 27, Vers 20, wie hast du es denn, also damit ist das Wildbret gemeint, was er also auch haben wollte, wie hast du es denn so schnell gefunden, mein Sohn? Frage an der Isaak, an der Jakob. Und der Jakob antwortet, weil der Herr, dein Gott, es mir begegnen ließ. Schöne Antwort, oder? Also sagt nichts anderes, Gott hat es in seiner Gnade geschenkt. Aber wenn wir das ganze Kapitel lesen, dann lesen wir auch, dass es beileibe nicht die Gnade Gottes war, die hier nun das Wildbret herbeiführte, sondern der Schlachtplan von der Rebekka. Sie hat sich Gedanken gemacht und hat mitbekommen, dass ihr Ehemann nun also den Esau segnen wollte. Und jetzt sagt sie, ja, jetzt müssen wir was unternehmen. Es war gar nicht die Gnade Gottes. Es war das nicht nur eigenständige Werk, sondern hier wirklich das überaus sündige Werk. Sie haben gelogen, sie haben betrogen. Wenn wir das lesen, sagen wir unter Umständen, sowas kann uns nie passieren. Wir würden nie die Gnade Gottes verkaufen und dahinter drunter und am Deckmantel sind es dann doch unsere eigenen Werke und vielleicht sogar nicht einmal die lautersten, die aufrichtigsten, sondern unter Umständen Werke, die uns halt voranbringen wollen. Aber haben wir das nicht alle schon öfters gemerkt, wie leicht es ist zu sagen, das hat der Herr so geführt? Und es ist nicht nur leicht, es klingt auch geistlich. Oh ja, es klingt richtig gut. Aber nicht immer ist es dann am Ende so, dass es der Herr wirklich so geführt hat und dass es ein Werk der Gnade Gottes ist, sondern manchmal tauchen dann doch noch unsere eigenen Werke da drin auf und manche irdische Instinkte und Begierde. Also, da gilt es wirklich auch aufzupassen, dass wir es nicht machen wie der Jakob und so quasi sagen, ja, Gott hat es mir geschenkt, aber eigentlich haben wir es dann uns doch selber geschenkt und sogar im Grunde genommen in einer Art und Weise, wie es gar nicht recht war. Gehen wir zum anderen Beispiel aus dem Buch Hiob. Nun, die Geschichte von dem Hiob ist euch allen, das gehe ich einfach mal davon aus, bekannt. Der Hiob verliert seine Kinder, er verliert seinen Besitz und er verliert seine Gesundheit. Und eigentlich auch die Ermutigung von seiner Frau. Sie sagt zu ihm, sage dich los von Gott und stirb. Hiob 1, Vers 9. Und jetzt sind seine Freunde gekommen und sie wollen ihm helfen. Am Anfang geht alles gut, sie sind, jetzt will ich es nicht zu polemisch sagen oder zu ironisch, sie sind stumm. Aber dann fangen sie an zu reden. Und sie sind ja gekommen, um ihm Hiob zu helfen. Sie sind wirklich gekommen, um ihm beizustehen. Und im Hiob 8, Vers 5, da redet Bildad, einer von den Freunden, Folgendes zu Hiob. Er sagt, Hiob 8, Vers 5, Bildad, einer der Freunde, wenn du Gott eifrig suchst und zu dem Allmächtigen um Gnade flehst, wenn du lauter und rechtschaffen bist, ja, dann wird er zu deinen Gunsten aufwachen und die Wohnung deiner Gerechtigkeit wiederherstellen. Er nimmt die Gnade Gottes in den Mund. Er redet wirklich von der Gnade Gottes. Am Ende bekommen wir aber von Gott selber einen Kommentar über das, was also die Freunde geleistet haben. In Hiob 42, Vers 7 wird von Gott her Folgendes über ihre Seelsorge auch gesagt. Hiob 42, Vers 7, können wir gut einfach auch miteinander mal aufschlagen. Da heißt es dann, mein Zorn ist entbrannt gegen dich und gegen deine beiden Freunde. Da ist der Bildad jetzt mit dabei. Nicht geziemend habt ihr von mir geredet. Vers 8 wird dann ihr Rede sogar als Torheit bezeichnet. Es wird Seelsorge geübt. Und in dieser Seelsorge wird von der Gnade Gottes gesprochen. Aber sie wird nicht ausgelebt. Es fehlt ihnen an Erkenntnis. Sie denken ja wirklich, der Hiob, der muss irgendwas verkehrt gemacht haben. Der hat sich versündigt. Und aus diesem Grund ist er auch ins Gericht gekommen. Und wenn er jetzt wieder umkehrt, wenn er Buße tut, wird alles wieder gut werden. Wir haben es relativ leicht, nicht wahr? Wir können das Buch Hiob lesen und wir entdecken, es ist ja ganz anders. Es ist ganz anders. Aber hier stehen sie, die Freunde, und sie über Seelsorge und sie reden von der Gnade Gottes, ohne selbst gnädig zu sein. Kennen wir das? Eine von den Dingen, oder eins von den Dingen, wo ich mir eigentlich bewahren möchte, ist die Fähigkeit, sich kritisch selber zu sehen und auch in der Lage zu sein, zu sagen, ich mache Fehler. Ich mache jetzt in meinem Dienst immer noch Fehler. Und ich hoffe, dass es uns allen so geht. Ich habe viel mit Seelsorge zu tun in meiner Arbeit. Viel mit Menschen, die psychisch krank sind. Und ich habe Fehler gemacht, große Fehler. Auch Fehler, die in diese Richtung gingen. Von der Gnade zu reden, ohne gnädig zu sein. Ich möchte euch nicht entmutigen, ganz und gar nicht. Aber ich möchte, dass wir uns nicht einbilden, nur weil wir die Lehren der Gnade kennen, dass wir deswegen auch gnädig sind. Versteht ihr? Unser Leben spricht oft viel lauter, als unsere Worte es tun. Und beides sollte miteinander übereinstimmen. Beides sollte harmonisch sein. Beides sollte im Einklang stehen. Und gerade in der Seelsorge ist es oft so notwendig, Geduld zu haben, warten zu können, jemand Zeit zu geben, auch zu lernen, zu wachsen. Und nicht einfach ihm irgendein Modul überzustülpen, was ich als gut erachtet habe, ein Programm, was ich als richtig ansehe, und jetzt muss er richtig ticken. Also, wir wollen das für uns lernen. Wir wollen nicht nur von der Gnade reden, sondern auch in dieser Gnade leben. Und Barmherzigkeit, das ist etwas, was auch den Jüngern im Neuen Testament manchmal gar nicht so leicht gefallen ist. Also, im Lukas-Evangelium, da habt ihr dieses schöne Beispiel, und manche sagen dann ganz schnell, ach, das ist ja noch vor Pfingste gewesen, bevor der Heilige Geist in seiner Fülle ausgegossen wurde. Ja, das ist wahr, es ist vor Pfingste geschehen, aber die Rüge haben sie vom Herrn Jesus trotzdem bekommen. Auch vor Pfingste war es falsch, was sie getan haben. Versteht ihr? Also auch vor Pfingste war es nicht richtig. Lukas 9, Vers 48, 51, Entschuldigung, Lukas 9, Vers 51 und folgende. Es geschah aber, ich lese uns gerade mal den Text vor, es geschah aber, als sich die Tage seiner Aufnahme erfüllten, dass er sein Angesicht feststellte, nach Jerusalem zu gehen. Und er sandte Boten vor seinem Angesicht her, und sie gingen hin und kamen in ein Dorf der Samariter, um Vorbereitungen für ihn zu treffen. Und sie nahmen ihn nicht auf, weil sein Angesicht nach Jerusalem hingerichtet war, also zum Passafest. Nun, sie hatte ganz andere Überzeugungen. Sie hatte einen eigenen Berg, eigene Religion, mehr oder weniger. Und so mochte sie das gar nicht. Und sie nahmen ihn nicht auf, weil sein Angesicht nach Jerusalem hingerichtet war. Als aber die Jünger Jakobus und Johannes, vielleicht kann man kurz, oh ja, Dankeschön. Als aber die Jünger Jakobus und Johannes es sahen, sprachen sie, Herr, willst du, dass wir sagen, Feuer solle vom Himmel herabfallen und sie verzehren, wie auch Elia tat? Er aber wandte sich um und tadelte sie. Wisst ihr nicht, welch Geisteskinder ihr seid? So sagt er zu ihnen. Hier handelt es sich um Menschen, die noch gar nicht den Herrn Jesus Christus kennen, Ungläubige. Und hier begegnen wir Menschen, die den Herrn Jesus Christus kennengelernt haben, seine Jünger, Gläubige. Und die werden dann später, als sie selber das Evangelium aufschreiben, gerade Johannes, die werden dann eines sagen, dass mit dem Herrn Jesus die Gnade zu ihnen gekommen ist. Und zwar in Johannes 1, Vers 17, das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Ja, sie kam zu ihnen, sie kam wirklich zu ihnen. Und sie lebte nun, also mit dem Herrn Jesus zusammen. Und dadurch lebte sie also mit der Gnade Gottes zusammen. Im Titusbrief wird es mal im Grunde so auf den Punkt gebracht, die Gnade ist erschienen. Mit dem Herrn Jesus Christus ist die Gnade erschienen. Die Jünger leben beim Herrn Jesus Tag und Nacht und Tag. Über 3 Jahre hinweg sind sie bei ihm. Und nun kommen sie in eine Stadt, und diese Stadt will den Herrn Jesus nicht aufnehmen. Und nun sagen sie, wir radieren diese Stadt aus. Also jetzt, ich übertreibe es mal, ne? Aber das war ja so ihre Absicht, ne? Also ihren Gedanke, ne? Willst du, dass wir sagen, Feuer solle vom Himmel herabfallen und sie verzehren? Erinnert euch mal daran, wie ihr mit den Ungläubigen umgeht. Oder erinnern wir uns mal gemeinsam daran. In den USA ist im Augenblick sehr stark so, dass die Christen verunsichert sind durch die Gesetzgebung, die immer mehr und mehr gottlose Gesetze fördert, ist aber in Deutschland genauso. Ja, wir leben in einer Zeit, wo die Menschen, so scheint es, so würde wir es sagen, immer gottloser werden. Alles wird viel schwieriger für uns dadurch auch. Die Ablehnung, die wird viel größer, die Kämpfe, die werden heftiger, die wir auch zu führen haben. Es droht uns in gewisser Weise Verfolgung. Sie steht vor der Tür. Ob sie in 10 Jahren, 5 Jahren, 2 Jahren noch dieses Jahr kommt, ich kann es euch nicht sagen, aber sie steht vor der Tür. Das ist einfach so. Das müssen wir begreifen und verstehen. Wie viel Gnade bleibt übrig, wenn wir in so einer Zeit leben, in einer Welt, die uns unter Umständen verfolgt, die uns das Leben schwer macht. Hier ist ein Dorf, hier ist ein Ort und dieser Ort will den Herrn Jesus nicht aufnehmen. Und so schnell sind die Jünger dabei zu sagen, wir radieren sie einfach aus. Feuer soll vom Himmel fallen, so wie eben im Gericht über Sodom und Gomorra. Und es soll ein Gericht geschehen. Wisst ihr nicht, welch Geisteskinder ihr seid? Muss der Herr Jesus uns das unter Umständen sagen? Was ist unsere Einstellung? Wie weit können wir mit Unfreundlichkeit, mit Lieblosigkeit, mit Herzlosigkeit, mit Härte umgehen? Wie viel bleibt von meiner und deiner Gnade übrig, wenn du auf jemanden triffst, der unbarmherzig ist, hart, laut, der dich benachteiligt, der dir das Leben schwer macht, der dich in gewisser Weise verfolgt, wie viel bleibt übrig? Ich habe am Anfang gesagt, es ist relativ einfach, die Lehren der Gnade zu lernen und sie im Kopf abzuspeichern. Aber es ist gar nicht so leicht, in einer schwierigen Umgebung aus dieser Gnade zu leben. Ich mache jetzt einen kleinen Sprung und führe uns zu einem Text hin, der eigentlich erst nachher kommen soll, aber es ist völlig egal. 2. Timotheus 2, Vers 1. Wenn ihr es mit mir aufschlagt, 2. Timotheus 2, Vers 1. Das sehen wir jetzt nicht bei einem negativen Beispiel, sondern eigentlich bei einer Ermutigung. Übrigens, wo wir lernen, dass wir eine Verantwortung haben in Bezug auf die Gnade Gottes. Wir können nicht einfach sagen, wir sind überzeugt von der Lehren der Gnade und jetzt setzen wir uns hin und warten, bis wir erfüllt werden mit der Gnade Gottes. Wir haben eine Verantwortung in Bezug auf diese Gnade. In 2. Timotheus, Brief Kapitel 2, Vers 1, sagte Paulus zum Timotheus, du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Was sagt uns das? Das sagt uns, der Ort, wo wir diese Gnade finden, ist beim Herrn Jesus Christus. Der Walter hat es ja heute Morgen eigentlich wunderschön auch wiedergegeben. Johannes 15, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Wisst ihr, wir können nur dann wirklich auch aus der Gnade dauerhaft leben und durch die Gnade Gottes in schwierige Umstände nicht nur überstehen, sondern auch überwinden, wenn wir in dieser Gnade stark sind. Diese Stärke erwächst uns aus der Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus Christus. Seid stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Heute Morgen haben wir es gehört in Bezug auf das Gebet in den USA, 5 Minuten bei Pastoren. Ja, das ist natürlich etwas, was ganz schwierig ist, wenn man das auch so dann sich anschaut. Nun möchte ich euch die Frage stellen, wie viel Zeit nehmt ihr euch für eure Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus Christus hin? Da meine ich jetzt nicht übrigens nur das Gebet, sondern ich meine jetzt wirklich die Gemeinschaft mit ihm. Und ich meine nicht einmal unbedingt nur das Lesen des Wortes. Das ist der Anfang von allem, dass ich etwas lese. Psalm 1 heißt es dann im Grunde genommen, dass ich darüber nachdenke, dass ich das, was ich gelesen habe, vor mir her murmele, dass ich es immer wieder hin und her bewege, wie die Maria es im Herzen getan hat, um nun auch in den Genuss zu kommen, mit Gottes Hilfe in den Genuss zu kommen, dessen, was da steht, ein Segen mitzunehmen. Es geht nicht ohne dies. Seid stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Es ist möglich, stark zu sein in der Gnade. Ja, es ist möglich, ein Leben zu leben inmitten von Feindschaft, so wie eben auch der Herr Jesus es demonstriert hat, der erfüllt war ohne Maß mit dem Heiligen Geist. Mit ihm ist die Gnade erschienen. Es ist möglich. Aber es ist nur möglich durch ein Leben mit Jesus. Dauerhaft, intensiv, fortwährend, immer fort. Und es kann uns nicht genug klar sein, dass wir von uns aus eben nicht stark sind. Es mag sein, dass wir die Lehre noch im Kopf haben, während wir in der Praxis schon ganz anders auch gehandelt haben. Ich möchte euch ein anderes Beispiel geben, auch aus dem Lukas-Evangelium. Und auch dieses Beispiel ist ein ganz bezeichnendes, weil es so aufzeigt, wie engstirnig manchmal Christen auch sein können. Lukas 9, wieder eigentlich der gleiche Text, nur ein paar Verse vorher. Ab Vers 48, das sagt der Herr Jesus, wer irgend dieses Kind aufnimmt in meinem Namen, nimmt mich auf, und wer irgend mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Denn wer der Kleinste ist unter euch allen, der ist groß. Johannes aber antwortete und sprach, Meister, wir sahen jemand Dämonen austreiben in deinem Namen, und wir wehrten ihm, weil er dir nicht mit uns nachfolgt. Jesus aber sprach zu ihm, wehrt nicht. Denn wer nicht gegen euch ist, ist für euch. Er geht nicht genau den Weg, den ich gehe, den wir gehen. Die Gruppe von Jüngern lebt im Augenblick mit dem Herrn Jesus zusammen. Und mit vielen anderen noch folgt sie ihm. Wo er hingeht, gehe sie auch mit, über eine lange Zeit hinweg. Und nun treffen sie auf andere. Eine Person, die auch für den Herrn lebt und ihm dient, aber diese Person geht nicht mit ihnen den Weg, den sie gerade gehen. Und nun sage sie, ja, wenn du nicht genauso den Weg mit uns gehst, wie wir ihn gehen, dann wehren wir dir. Und dann ist das auch nicht richtig, was du tust. Der Herr Jesus sagt, wehrt nicht, denn wer nicht gegen euch ist, ist für euch. Eine meiner Erfahrungen ist die, dass ich sehr schnell in der Lage dazu sein kann, etwas mir Fremdes kritisch zu betrachten. Und nicht nur objektiv kritisch, sondern auch subjektiv kritisch. Und ich kann dann durchaus auch sehr schnell negative Worte für so eine Bewegung oder auch für solche Menschen finden. Wenn ich jetzt im Nachhinein die vergangenen 30 Jahre, seitdem der Herr mich errettet hat, zurückblicke, dann sehe ich, dass manches von dem richtig war, manches aber auch falsch war, verkehrt war, wo ich mich selber versündigt habe, wo ich zu Unrecht andere auch verurteilt habe, nur weil sie nicht genauso denke, wie ich denke, weil sie nicht genauso gehe, wie ich gehe, weil sie vielleicht Dinge anders machen. Wie geht es euch? Was ist eigentlich der Maßstab, wenn wir nun uns überlegen, mit wem halten wir es und mit wem können wir es nicht halten? Es ist ganz leicht, so möglich zu sagen, das ist für uns die einfachste Sache. Wir halten es mit denen, die auch die Lehren der Gnade hochhalten, sie lieben. Ich glaube, dass diese Antwort sehr viele heute Abend hier gefallen würde. Aber ich möchte euch einen Text lesen aus der Johannes 5, Vers 1, der uns erklärt, worauf es ankommt und was uns eigentlich verbindet, was das Wichtigste in unserer Gemeinschaft miteinander ist. 1. Johannes 5, Vers 1. Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, ist aus Gott geboren. Und jeder, der den liebt, der geboren hat, eben Gott selbst, liebt auch den, der aus ihm geboren ist. Was ist die Grundlage meiner Gemeinschaft? Was verbindet mich? Es ist Jesus Christus selbst, es ist die Wiedergeburt. Wenn ich es mit einem Kind Gottes zu tun habe, habe ich es immer mit dem Freund zu tun, mit dem ich den Himmel zusammen teilen werde. Ich möchte, dass wir das nie vergessen. Wir machen hier keine Grenze unter Kinder Gottes, versteht ihr? Wir mögen unter Umständen andere Ansichten haben, wir mögen unter Umständen auch manchmal etwas sagen müssen, wo wir im Grunde darauf hinweisen, dass falsche Entwicklungen stattfinden. Aber wenn wir es mit Kindern Gottes zu tun haben, dann haben wir sie zu lieben, weil der Herr sie liebt. Und wenn es sich um Kinder Gottes handelt, von mir aus der Landeskirche oder aus der katholischen Kirche, ich bin gegen diese Ökumene, die hier in Deutschland und weltweit auch von der Evangelischen Allianz vorangetrieben wird. Aber wenn ich es mit einem Kind Gottes zu tun habe, sei es evangelisch oder katholisch oder auch charismatisch, und ich merke, ich habe es hier mit einem wiedergeborenen Christen zu tun, dann ist es nicht nur meine Pflicht, sondern dann ist es von Gottes Wort meine Aufgabe, ihn zu lieben und für ihn da zu sein und ihm zu helfen. Versteht ihr? Das ist Gnade. Nur der die Gnade wirklich auch begriffen hat, kann gnädig sein. Nur der Herr Jesus war in der Lage, sie alle miteinander zu ertragen, seine Jünger. und wirklich zu ertragen. Und da gab es auch so, jetzt will ich es mal ein bisschen polemisch sagen, Arminianer, ne, der Petrus, ne, also ich werde dich nie verraten. Der hat einfach sich selbst vertraut, seiner eigenen Kraft, seiner eigenen Fähigkeit. Der Herr, der wusste es, dass er ihn also verleugnen würde, verraten würde. Ich habe gesagt, es ist ganz einfach, von der Gnade zu reden. Es ist ganz einfach, diese Lehren abzuspeichern hier oben. Aber es ist gar nicht so leicht, wirklich auch sie auszuleben. Es ist gar nicht so leicht, auch offen zu sein für alle Kinder Gottes, um des Herrn Jesus Christus willen. Ich erinnere mich vor viele Jahre in einer Arbeitsgemeinschaft, die auch heute noch existiert und damals mit zu denen Gruppierungen gehörte, die einfach auch sehr aufklärerisch waren in Bezug auf diese ganze ökumenische Angelegenheit und katholische Kirche besonders. Und damals schon war es so, dass eben die Abgrenzung oft so entscheidend für die meisten war. Und ich habe gesagt, wir haben einen Auftrag auch gegenüber denen Geschwister, gegenüber denen Kinder Gottes, die eben in denen Kreise drinnen sitzen, die unter Umständen gefährdet sind. Wir können sie nicht einfach abschreiben. Wir können nicht einfach sagen, wir drehen euch den Rücken zu. Versteht ihr? Es ist unwahrscheinlich schwer, gnädig zu bleiben in einer Umgebung, wo man sich nicht zu Hause fühlt. Hier von der Gnade Gottes zu reden und einzelne Dinge, nun auch die wir lieb haben, zu erwähnen und auch sie weiterzugeben, ist relativ einfach. Aber zu Hause in unserer Gemeinde, in der Nachbarschaft sind andere Gemeinden. Sie sind nicht reformiert. Aber viele von ihnen lieben den Herrn. Und sie dienen dem Herrn. Vorbildlich. Habe ich das Recht nun zu sagen, nur weil sie selber gewisse Lehrpunkte nicht so verstehe, nicht so erkenne, wie ich sie erkenne, aus dem Grund lehne ich sie ab, habe keine Gemeinschaft mit ihnen. Sicher, die Arbeitsgemeinschaft kann immer nur begrenzt sein. Man kann nicht in einer Gemeinde zugleich von der Kanzel verkündigen, ihr werdet bewahrt durch den Herrn Jesus und durch seine Gnade. Und ein anderer sagt, ihr könnt auch verloren gehen. Das geht natürlich nicht. Aber es ist Gemeinschaft möglich. Ich möchte sogar sagen, sie sollte, wo es nur geht, wir machen zum Beispiel Zeltlagerarbeit zusammen mit Gemeinde, sie sollte gefördert werden. Aber ich bin jetzt ausgebrochen aus meinem Thema etwas und ich möchte wieder zurückkehren. Noch ein Beispiel euch gebe. Die Zeit ist schon fortgeschritten. 1. Korintherbrief. Schauen wir uns mal eine Gemeinde an, von der gesagt wird, dass sie reich an Erkenntnis ist. Es ist ganz interessant, diese Gemeinde einmal zu betrachten, wie sie Gott uns selber beschreibt. 1. Korinther, Kapitel 1, die Verse 4 und 5. 1. Korinther 1, die Verse 4 und 5. Dort sagt Paulus Folgendes. Ich danke meinem Gott allezeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christus Jesus, dass ihr in ihm in allem reich gemacht worden seid, in allem Wort und aller Erkenntnis. Das hört sich wunderbar an. Eigentlich passt das, was jetzt folgt im Korintherbrief, gar nicht dazu. Versteht ihr, was ich meine? Es geht ja schon Vers 11 und 12 los vom 1. Kapitel, denn es ist mir über euch berichtet worden, meine Brüder, durch die Hausgenossen der Chloe, dass Streitigkeiten unter euch sind. Ich sage aber dies, dass jeder von euch sagt, ich bin des Paulus, ich aber des Apollos, ich aber des Kephas, ich aber des Christus. Ist der Christus zerteilt? Ist etwa Paulus für euch gekreuzigt? Streitigkeiten. Etwas, von dem ich glaube, dass gerade auch die reformierten Gemeinden, die jetzt in den letzten 20, 30 Jahren entstanden sind, sehr zu kämpfen habe, manchmal kranke. Streitigkeiten. Ja, es geht. Versteht ihr, man kann zugleich reich an Erkenntnis sein und die Gnade Gottes ist einem geschenkt worden, wie ich es gerade vorgelesen habe, Kapitel 1, Verse 4 und 5. Und trotzdem kann man wunderbar streiten. Wenn es so einfach wäre, dass man also nur etwas im Kopf haben muss, ein paar Punkte, ein paar Überlegungen und dann ist alles andere im Grunde genommen schon okay. Das wäre schön, gell? Aber es ist nicht so. Wir können das alles im Kopf haben und können trotzdem Streithähne sein. Ich gehöre zu dem. Ich bin nicht zuerst Calvinist. Versteht ihr? Ich habe in den ersten 2 Jahren, als der Herr mich errettet hat, die Institutio gelesen. Mit Freude. Ich glaube, es waren die ersten 2 Jahre. Ich will jetzt etwas Falsches sagen, aber es waren die ersten 2 Jahre, vor 30 Jahren, also circa. Ich habe sie mit Freude gelesen. Oh, ich werde das nicht vergessen. Es hat mir die Augen aufgetan für die Größe und die Souveränität Gottes. Aber ich bin kein Calvinist zuerst, versteht ihr? Und ich verstehe mich auch nicht so. Nicht in der Weise, dass ich das als oberstes Attribut für mich auch gesetzt haben möchte. Ich bin Christ. Ich bin ein Kind Gottes und das zuallererst. Und wehe uns, wenn wir das Reformierte oder den Calvinismus ober anstellen, über Christus drüber setzen, dann sind wir nicht anders wie hier die in Korinth. Ich gehöre zu denen. Und dann passiert eben das, dass Spaltung es gibt. Dann gibt es Streit. Dann habe ich keine Möglichkeit mehr, mit einem anderen zusammen zu sein, der vielleicht nicht genauso denkt, wie ich denke, sondern in manche Punkte andere Überzeugungen hat. Ich werde heute Abend dieses Fass zwar nicht aufmachen, aber ich kratze immer so ein bisschen dran. Ihr merkt, diese Gemeinschaft, die wir haben mit anderen Kindern Gottes, die nicht reformiert sind. Ich kratze immer dran. Ich will euch ein bisschen fordern. Ich möchte, dass ihr euch mal darüber Gedanken macht, was uns die Bibel darüber zu sagen hat. Und wie sinnvoll und wie gut es ist. Ich erlebe das immer wieder über die vergangenen 30 Jahre, wie auch reformierte Gemeinden sich schwer tun, mit anderen Gemeinden überhaupt Gemeinschaft zu haben. Das sind vielleicht andere Gemeinden. Es ist nicht immer so, dass keine andere bibelgläubige Gemeinde da sind, die den Herrn lieben, die ihm dienen und die auch ihm nachfolgen. Das ist nicht so. Es ist aber sehr oft so, dass sie eben nicht reformiert sind. Sie haben nicht dieses also reformierte Lehrgut. Und jetzt kommt es, dass man dann sagt, aber ich bin so und bitteschön, also. Das wird hier den Korinther nicht ins Stammbuch geschrieben als eine große Tat, sondern eben als etwas, was es zu bemängeln gilt. Und so wollen wir uns das auch merken. Ich kämpfe für den einmal überlieferten Glauben. Aber ich kämpfe zuerst für das Evangelium, für Christus und nicht für Calvin. Versteht ihr? Für das Evangelium, für Christus, für ihn. Ihn groß zu machen. Wenn ich etwas gelernt habe über die vergangenen Jahre, auch in der Verkündigung, dann ist es eigentlich dies. Ich muss nicht dauernd die Erwählung in den Mund nehmen, um überhaupt zu verkündigen in einer guten Weise. Ich muss nur das Wort Gottes auslegen. Ich muss nur sagen, was da steht. Es reicht vollkommen aus. Und automatisch werde ich, wenn ich dann auch durch ihr Buch hindurchgehe, werden die Dinge kommen, die eben auch von den Themen dann auch reden. Die Gemeinde in Korinth, sie wird sogar beschuldigt, dass sie nicht geistlich ist, sondern eben noch fleischlich. 1. Korinther 3. Und ich, Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu Geistlichen, sondern als zu Fleischlichen. Vers 1. Als zu Unmündigen in Christus. Ich habe euch Milch zu trinken gegeben, nicht Speise. Denn ihr vermochtet es noch nicht, aber ihr vermögt es auch jetzt noch nicht. Denn ihr seid doch fleischlich, denn da Neid und Streit unter euch ist, seid ihr nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise. Eines, was wir ganz dringend brauchen, auch als Kinder Gottes, ist Demut. Manchmal habe ich den Eindruck, dass wenn jemand gewisse Dinge glaubt, erkannt zu haben, dass diese Demut dann flöte geht. Und dass man wirklich auch, weil man eben gewisse Dinge weiß oder erkannt hat, glaubt, über dem anderen drüber zu stehen. Aber dem Demütigen gibt der Herr Gnade. Und es ist jetzt wirklich praktische Gnade zum Leben, versteht ihr? Da mag eben es sein, dass der Stolze wohl die Lehre im Kopf hat, aber in seiner Lebenspraxis ist ja alles andere als gnädig. Nun, wie demütig sind wir? Geben wir zu, dass wir neidisch sein können? Ich kann neidisch sein, wenn ich höre davon, dass in einer anderen Gemeinde Menschen zum Glauben kommen und meiner Gemeinde, es ist ja gar nicht meine Gemeinde, aber in der Gemeinde, wo ich im Herrn diene, keine oder wenige zum Glauben kommen, da kann ich neidisch sein. Könnt ihr das nicht? Wir wollen gerne unser eigenes Werk gefördert sehen. Und es fällt uns gar nicht leicht, uns zu freuen, wenn woanders, vielleicht sogar jetzt noch, wo ein bisschen andere Lehre auch zum Teil herrscht, nicht ganz so, wie wir sind, wenn der Herr da auch segnet, Menschen errettet werden. Ich bin neidisch. Und weil ich das weiß, versteht ihr, versuche ich, auch das mir immer wieder klar zu machen, auch wenn das kommt. Ich kriege Nachricht von einer anderen Gemeinde, von einer Missionsarbeit und höre, da werden Menschen errettet. Dass ich mich mitfreuen kann. Das ist der Vorteil jetzt, wenn ich begriffen habe, dass es im Grunde um die Kinder Gottes geht. Nicht um wir sind die Calvinisten und die anderen sind die, sondern wir sind Kinder Gottes. Und wo irgendwo auf dieser Erde ein Kind Gottes geboren wird, freue ich mich mit, weil es zu mir gehört. Und ich zu ihm gehören darf. Und ich gemeinsam mit diesem Kind Gottes im Himmel anbeten kann. Das macht den Rahmen weiter, versteht ihr? Das macht uns selber auch viel fähiger, dass wir teilhaben können an dem Gesamten, was Gott in Christus und durch seinen Geist auf dieser Welt tut. Es ist dieser eine Gott, es ist dieser eine Herr, es ist dieser eine Geist, der wirkt. Und es hat ihm gefallen, auch außerhalb unserer Reihe zu wirken. Und es gefällt ihm auch weiterhin. Das ist gut so. Also, wir sind neidisch. Wir können uns streiten. Wenn ich überzeugt bin, dass ich gut bin, dann frage ich mich, habe ich wirklich die Lehre der Gnade verstanden? Gerade die Gnade macht mich im Grunde genommen klein und lehrt mich, dass ich zu allem jederzeit in der Lage bin. Zu der größten Dummheit. Und ich kann das dauernd, immer wieder, wenn der Herr nicht seine Hand drüber hält. Also bin ich gar nichts. Neidisch. Kann streiten. All diese Dinge. Ich möchte euch am Schluss, ich will es jetzt nicht zu lang hinausziehen, ein schönes Beispiel geben von Gnade. Und zwar Apostelgeschichte, Kapitel 21, während ihr es aufschlagt, Vers 39, erzähle ich euch die Geschichte dazu. Die meisten von euch kennen sie sowieso. Paulus kommt nach seiner dritten Missionsreise nach Jerusalem und wird dort aufgefordert, weil die meisten ihn verdächtigen, dass er das Gesetz Gottes missachtet. Er soll sich doch mit anderen verpflichten zum Gelübde und das macht er dann auch. Dann geht er in den Tempel Und ich verdächtige ihn und sage, er hat jemand, also den Trophimus aus Ephesus, mit in den Tempel geführt und das war ja ein Heide und dann ist das also ganz schrecklich. Jetzt ist der Tempel verunstaltet, geschändet. Und jetzt fangen sie an, auf ihn einzuschlagen. Wie viele von denen, die da geschlagen haben, waren eben Eiferer für das Gesetz? Manche von ihnen vielleicht wirklich auch Kinder Gottes. Wer von euch kann mir das erklären, ob es wirklich nur Ungläubige waren, die da eingeschlagen haben auf ihn? Als er nach Jerusalem kam, sagte seine Brüder zu ihm, es sind unwahrscheinlich viele zum Glauben gekommen, aber sie sind alle Eiferer für das Gesetz. Und jetzt wird er fast umgebracht von denen. Er wird fast umgebracht von denen. Wenn die Soldaten nicht eingegriffen hätten, hätte sie ihn sicherlich umgebracht. Und nun ist er in den Händen der Soldaten. Sicher. Wird gerade die Treppe zur Burg Antonia hochgeführt. Und jetzt könnt ihr im Grunde genommen aufatmen und sagen, ach, endlich bin ich von dieser Horde befreit, von diesen also wilden und ungestümen und zornigen Menschen. Aber was macht er? Was tut er? Wisst ihr, was er tut? Er bittet den Hauptmann und die Soldaten darum, dass er zu diesem Volk reden kann. Vers 39, Apostelgeschichte 21. Paulus aber sprach, ich bin ein jüdischer Mann aus Tarsus in Zilizien, Bürger einer nicht unbedeutenden Stadt. Ich bitte dich aber, erlaube mir, zu dem Volk zu reden. Zu wem will er da reden? Zu Eiferern für das Gesetz? Jetzt will ich mal ein bisschen das so versuchen zu stilisieren. Ich kann das sehr schön sagen. Es sind da so ein paar Leute, die die Verantwortung des Menschen ganz besonders hochhalten. Wir nennen sie dann Arminianer. Und wir können auch dann sagen, Mensch, das sind Leute, die sind gesetzlich, die predigen das Gesetz. Die sagen dauernd, tu dies und tu jenes und mach das und mach jenes. Genauso, bitteschön, genauso. Ein Stück weit war es hier auch noch verbunden natürlich mit den Zeremonien. Die hatten immer Angst, dass ihnen ihre Zeremonie weggenommen werden. Und der Paulus, als Mann der Gnade, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, aber seine Gnade ist an mir nicht vergeblich gewesen. Was macht er? Jetzt lebt er die Gnade aus. Und das in einer Situation, wo sie ihn gerade haben umbringen wollen. Ich möchte zu diesen Leuten reden. Warum? Nicht, weil sie reformiert waren. Nicht, weil sie irgendwo besondere Vorzüge hatte, ganz und gar nicht. Weil er sie liebte. Er liebte sie. Wie verzweifelt war dieser Paulus, dass sein Volk, so wenige darunter auch errettet wurde und er von Gott berufen war als Missionar für die Heide. Römer 9 bis 11 lernen wir dann, dass er das hat erst so sich von Gott zeigen lassen müsse, den Heilsplan Gottes, um das besser alles verstehen zu können. Aber wie verzweifelt war dieser Mann. Er hätte gerne seine eigene himmlische Wohnung hergegeben, nur damit sein Volk errettet wird. Oh, er liebt sie. Wisst ihr? Es ist für mich die Frage, kann ich denn mein Bruder und meine Schwester wirklich liebe? Kann ich denn verlorene Liebe? Liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, bittet für die, die euch verfolgen und beleidigen. Das ist Gottes Liebe, Gottes allgemeine Güte und Gnade gegenüber allen Menschen. Kann ich das? Bin ich dazu in der Lage? Meine Zeit ist vorüber. Wisst ihr, ich wünsche mir wirklich von ganzem Herzen, dass das, was Gott in der vergangenen 20 Jahre getan hat, auch in der Entstehung wirklich von vielen reformierten Gemeinden. Jetzt, der Tim hat ja davon erzählt, seine Gemeindearbeit, wo er begonnen hat, 16 Jahre alt. Ich wünsche mir, dass diese Gemeinde wachse, dass wir Zeugnisse der Gnade Gottes sind in der Praxis, mitten in unserem Gemeindeleben, dass man bei uns nicht sagen kann, ach, schau, die streiten sich, die spalten sich, der eine da, der andere dort, sondern dass man sagen kann, sie sind wirklich gnädig zueinander. Sie sind ein Zeugnis für Gottes Liebe, für Christus. Sie sind ein Zeugnis für ihn. Was macht uns anziehend? Es ist der Brief, den Gott in unsere Herzen schreibt durch den Heiligen Geist, den er ausstellt, den er selber auch als Empfehlungsschreiber in diese Welt hineinsetzt. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir für uns so ein Brief sein können, ein Zeugnis, dass es nicht unsere Worte sind zuallererst. Natürlich sind die wichtig. Natürlich ist die Verkündigung wichtig. Das haben wir vom Tim Kelly gehört und da gibt es gar nichts darüber zu sagen. Aber dass wir die Gnade richtig verstehen, dass wir sie richtig leben, dass wir uns wirklich im Angesicht Jesu Christi selber entdecken und dann klein geworden uns begegnen können in Liebe, in Demut, miteinander leben können und auch mit denen leben können, die eben vielleicht nicht ganz genau den gleichen Weg gehen wollen, wie wir gehen wollen. Aber wenn es Kinder Gottes sind, sind es unsere Geschwister. Und sie bleiben unsere Geschwister für alle Ewigkeit. Und ich möchte nicht irgendwann einmal in der Herrlichkeit jemand ins Gesicht schauen müssen und mich schämen müssen, nur aus dem einen Grund, weil ich ihn auf dieser Erde verachtet habe. Weil er vielleicht nicht genauso, wie ich die Dinge gesehen habe. Also lassen wir uns ermutigen von dem Paulus. Da könnt ihr auch noch andere nehmen, das dürft ihr selber für euch machen. Positive Beispiele noch auch finden von Leuten, die eben Gottes Gnade auch in einer schönen Weise, Barnabas ist so ein Beispiel, auch bezeugt habe. Aber ich will hier aufhören und am Schluss mit uns gemeinsam still werden und beten.